SWR 2 Forum.
Heute zum Thema digitale Schattenwelt. Wie gefährlich ist das Darknet? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Es ist die dunkle Seite des Internets, ein Bereich, der für normale Suchmaschinen und Browser nicht zugänglich ist und in dem jeder, der ihn betritt, anonym unterwegs ist. Das Darknet scheint wie geschaffen für Kriminelle, die unbeobachtet und ohne Spuren zu hinterlassen ihren Geschäften nachgehen wollen. Kaum ein Monat vergeht, ohne dass das Darknet in den Schlagzeilen ist, weil die Polizei eine Plattform für Kinderpornos lahmgelegt hat oder ein jugendlicher Rauschgifthändler auffliegt, der von zu Hause Drogen auf dubiosen Marktplätzen verkauft. Und spätestens seit bekannt ist, dass der 18-jährige Schüler, der im Münchner Olympia-Einkaufszentrum bei einem rechtsextremen Attentat 9 Menschen und sich selbst erschossen hat, sich seine Waffe über das Darknet besorgt hat, ist klar, welche Gefahr von dieser digitalen Schattenwelt ausgeht. Doch was können Ermittler im Kampf gegen Cyberkriminelle tun? Ist das Darknet ein rechtsfreier Raum, den der Staat verbieten muss? Oder braucht es diesen Ort des anonymen Austauschs als letzte Bastion privater Kommunikation? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum. Stefan May ist Journalist. Er hat ein Buch über das Darknet geschrieben. Sein Titel: Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Herr May, als Laie hat man beim Stichwort Darknet sofort Bilder im Kopf. Zahlenkolonnen aus Nullen und Einsen, Hacker in schwarzen Kapuzenpullis, die vor ihren Laptops sitzen und in einer digitalen Parallelwelt kriminelle Geschäfte betreiben. Als Sie zum ersten Mal ins Darknet gegangen sind, was dachten Sie, kommt da auf Sie zu?
Ich glaube, ich hatte die gleiche Einstellung wie die meisten Leute. Ich habe lange mich gar nicht damit beschäftigt, weil ich dachte, es wäre wahnsinnig kompliziert, da reinzukommen. Und ich dachte, ich gehe da rein und kann dann 2 Wochen lang nicht schlafen, weil mir so schlimme Sachen begegnen. Beides war nicht der Fall. Man kommt sehr leicht ins Darknet und es gibt da üble Dinge, aber im Grunde genommen ist es ein ganz normaler digitaler Raum, in dem alle möglichen Dinge passieren.
Und Sie haben danach gut geschlafen?
Ja, genau. Also ich habe jetzt nicht schlechter als sonst geschlafen.
Mhm. Am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt forscht Professor Dr. Martin Steinebach zum Darknet. Herr Steinebach, das Darknet beflügelt unsere Fantasie, weckt Ängste, wirkt bedrohlich. Ist das Darknet ein gefährlicher Ort?
Das würde ich auf jeden Fall verneinen wollen. Also das Darknet ist, glaube ich, auch nichts anderes wie eine andere Internetvariante. Ein Ort, an dem man gefährliche Dinge tun kann. Man muss es aber auch wollen. Also es ist nicht so, dass das Darknet den Nutzer, der es einfach nur für eine anonyme Kommunikation verwenden möchte, dann automatisch in kriminelle Machenschaften hineinzieht. Das ist ein verbreiteter Irrglaube.
Mein dritter Gast ist der Jurist Dr. Christian Rückert, Experte für Cyberkriminalität an der Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Rückert, das Darknet ist bekannt als Umschlagplatz für Drogen, Waffen, Kinderpornografie. In der Vorbereitung bin ich auf den Satz gestoßen, alles, was illegal ist, lässt sich im Darknet besorgen. Ist das wahr?
Man kann zumindest beobachten, dass sich in zunehmendem Maße der Vertrieb von illegalen Waren und Dienstleistungen aus der Realwelt in das Internet und eben auch in das Darknet verlagert. Sie können da tatsächlich nahezu alles bekommen, was verboten ist, von Waffen über Betäubungsmittel bis hin zu gefälschten Kreditkarten oder auch Kreditkartendaten. Kinderpornografie wird dort ausgetauscht. Hintergrund ist, dass sich das Darknet deshalb besonders gut für solche Geschäfte eignet, weil es den Akteuren dort gleichzeitig ein gewisses Maß an Anonymität garantiert und aber den großen Markt des Internets eröffnet.
Ja, mal sogar Auftragsmörder sollen ihre Dienste im Darknet anbieten.
Also es gibt verschiedene Mythen über das Darknet. Eins davon sind die Auftragsmorde. Es gibt lange Listen mit Links, sogenannte Hidden Wikis. Die gelten blöderweise als eine Überblicksliste ins Darknet. Das ist aber eigentlich Unsinn, gefährlicher Unsinn. Da stehen alle möglichen komischen Dinge drauf, echte oder angebliche Kreditkartendaten, Waffen, Drogenshops. Es gibt Links zu angeblichen Seiten, wo man Auftragsmorde buchen kann. Und das zumindest ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Fake oder ein Betrugsmodell. Also vielleicht spekuliert darauf, dass jemand einen Bitcoin überweist und dann kann der ja nicht zur Polizei gehen und sagen, mein Chef lebt noch, ich hätte gerne den Bitcoin zurück. Also Auftragsmorde, Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mythos im Darknet.
Herr May, in Ihrem Buch beschreiben Sie, wie die Marktplätze im Darknet aussehen. Waffen, Drogen, Falschgeld, alles wird von den Verkäufern mit Fotos präsentiert. In Bewertungen kann man lesen, wie zufrieden andere Kunden mit der Ware gewesen sind. Fast wie bei Amazon oder eBay, hochprofessionell, nur eben illegal. Artikel aussuchen, rein in den Warenkorb, per Bitcoin bezahlen, die Ware liefert dann die Post. Ist es wirklich so leicht, im Darknet an verbotene Sachen zu kommen?
Eigentlich schon. Also es gibt diese Marktplätze und die imitieren den E-Commerce, wie wir ihn kennen, von Amazon oder vielleicht von Otto.de. Die funktionieren genauso, wenn man von der Illegalität der Produkte absieht. Es gibt verschiedene Produkte, Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente, Falschgeld, gefälschte Pässe, teilweise auch Waffen. Und das wichtigste Feature sind Nutzerbewertungen. Über diese Nutzerbewertung können Drogenkonsumenten beispielsweise beurteilen, ob der Händler mit in Anführungsstrichen seriös ist oder nicht. Und es hat eine sehr große Professionalität und fast eine Banalität. Und es gibt ein Produktportfolio, aber eigentlich werden da die üblich verdächtigen Rauschmittel gehandelt, also Cannabis, Ecstasy, Kokain.
Also was früher der Schwarzmarkt im Bahnhofsviertel war, ist heute das Darknet, nur viel größer und bequemer. Herr Rückert, kann man das so sagen?
Das kann man, denke ich, so zusammenfassen. Wichtig ist es eben auch zu betonen, dass das Darknet nicht die Kriminalität schafft, sondern die Kriminalität sich des Darknets als Werkzeug bedient, um sich eben einen größeren Markt zu eröffnen und letztlich eben die modernen Möglichkeiten des E-Commerce auch zu illegalen Aktivitäten nutzen zu können.
Vor ein paar Jahren hat der Fall eines 20-Jährigen aus Leipzig für Schlagzeilen gesorgt. Unter dem Pseudonym Shiny Flakes hat er von seinem Jugendzimmer aus den größten Online-Drogenhandel Deutschlands betrieben, über das Darknet. Weil sie so spektakulär war, hat Netflix die Geschichte vor kurzem als Serie verfilmt. Herr Steinebach, was zeigt der Fall über Kriminalität im Darknet?
Naja, der Fall zeigt, glaube ich, einfach, wie simpel die Möglichkeit ist, einen Shop im Darknet, im Tor-Netzwerk zu betreiben. Es ist keine andere Internettechnologie, die dazu eingesetzt werden muss. Es ist einfach nur eine Verschleierung der Rechneradresse. Und wenn ich dann halt eben es schaffe, Produkte zusammenzutragen, die ich anbieten kann, wenn ich dann einen Shop aufsetze, was kein großer Aufwand ist, dann kann ich eben plötzlich überregional illegale Aktivitäten durchführen. Das vereinfacht also ja, die Vertriebskanäle, den Aufbau von Vertriebskanälen ungemein. Und auf der anderen Seite mindert es das Risiko, dabei entdeckt zu werden.
Ja, der Fall Shiny Flakes, das ist sehr spannend. Der zeigt sozusagen, wie einfach es möglich ist, da quasi ein erfolgreiches Darknet-Startup als Einzelperson aufzubauen. Er zeigt aber auch so ein paar andere Aspekte. Also ich meine, die Netflix-Serie, die ist ja deswegen so populär, weil es gerade beim Thema Drogenhandel im Darknet doch sehr stark abweichende Einschätzungen davon gibt. Also Drogenhandel ist klar illegal, aber sondern gerade bei jüngeren Leuten gibt es jetzt nicht unbedingt die Vorstellung, dass alles, was dort passiert, verbrecherisch ist. Und es gibt in der Suchtforschung auch eine sehr differenzierte Betrachtung des Darknet-Drogenhandels. Man sieht Risiken, man sieht aber auch sowas wie gesellschaftliche Chancen, nämlich vor allem, dass die ungewollten Nebenwirkungen der Illegalisierung illegaler Drogen reduziert werden. Zum einen haben Leute keinen direkten Kontakt mehr mit kriminellen Milieus. Das heißt, sie gehen nicht mehr in die Wohnung eines Dealers oder ein Park, sondern sie kaufen per E-Commerce. Und zum anderen gibt es das erste Mal eine funktionierende Qualitätskontrolle von Drogen. Die gibt es nicht, anders als bei Lebensmitteln. Und das kann normalerweise dazu führen, dass Leute nach dem Konsum von eher einfacheren, harmloseren Drogen wie Cannabis ins Krankenhaus müssen, weil diese Sachen auf eine gefährliche Art verunreinigt oder gestreckt sind. In der Offline-Welt gibt es keine richtige Qualitätskontrolle und in der Darknet-Welt gibt es die das erste Mal über dieses System von Nutzerbewertungen. Und dieses Phänomen Shiny Flakes, das zeigt eigentlich diese ganz vielen unterschiedlichen Aspekte des Darknet-Handels von Drogen auf.
Aber auch im Darknet, die kriminelle Handlung bleibt eine kriminelle Handlung.
Das stimmt. Also man muss allerdings zum Darknet sagen, also ich meine, es gibt ja auch politische Nutzungen des Darknets, die würden wir vielleicht eher so auf die helle, zur hellen Seite zählen. Die sind aber auch leicht illegal. Also es gibt so Postfächer für Whistleblower, und wenn jetzt ein deutscher Whistleblower brisante Dokumente, sagen wir mal, aus dem deutschen Geheimdienst rausschmuggeln würde an Medien, dann würde das für uns vielleicht als eine positive Nutzung des Darknets gelten. Das wäre aber auch leicht illegal. Das Thema illegal, also legal, illegal ist nicht immer identisch mit legitim und illegitim.
Sie meinen so eine Art deutscher Edward Snowden. Ich will aber nochmal bei der Kriminalität bleiben. Herr Rückert, die Hehler bieten die Ware an, die Kunden kaufen und die Betreiber der Plattformen kassieren in der Regel eine Provision. Wenn es um kriminelle Geschäfte im Darknet geht, von welchen Summen sprechen wir da?
Oh, das ist sehr schwierig in ihrer Gesamtsumme darzustellen. Das liegt zum einen daran, dass es relativ schwierig ist, sich schon einen Überblick zu verschaffen, welche Shops aktuell online sind. Es gibt gewisse Statistiken, wenn es den Strafverfolgungsbehörden gelingt, einen Shop abzuschalten oder zu übernehmen, dann können die in Teilen nachvollziehen, wie viel da tatsächlich drüber gelaufen ist. Aber eine Gesamtsumme, glaube ich, kann zurzeit niemand seriös nennen. Man kann aber schon davon ausgehen, dass ein sehr wesentlicher Teil des Handels mit illegalen Waren, insbesondere des Betäubungsmittelhandels mit dem im Endkundenbereich, also jetzt nicht zwischen den großen Verbrecherorganisationen, die, so ist mein Kenntnisstand, handeln weiter auf ihren alten Schmuggelrouten sozusagen, sondern im Bereich des Endkundenvertriebs kann man schon davon ausgehen, dass ein wesentlicher Teil des Betäubungsmittelhandels mittlerweile über das Darknet und andere Bereiche des Internets, gibt ja auch im sogenannten Clear Web Shops, die Betäubungsmittel anbieten, stattfindet.
Dürfte ich da kurz?
Ja, bitte.
Weil letztendlich hätte da nur noch vielleicht ein bisschen konkretere Aussagen. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, über Analysen der Blockchain bei kleineren Shops, die jetzt wirklich einen verschwindend geringen Anteil an den Darknet-Verkäufen haben dürften, so ein Monitoring hinzubekommen, was da im Monat an Umsatz passiert ist über deren Vertrieb, und dann eben die Provisionsmodelle uns angeschaut, die da typischerweise eingesetzt werden. Und da war es dann so, dass selbst sehr kleine Shops schon immerhin so einen Monatsgewinn oder einen Monatseinnahmen von ein paar tausend Dollar gemacht haben. Das heißt, selbst einen sehr kleinen Shop, den man betreibt, bei dem man nichts anderes macht, als jetzt wirklich die Plattform für Anbieter herzustellen, führt zu einem Monatsgehalt, mit dem man problemlos leben kann.
Da würde ich auch mal noch was zu sagen. Also es gibt eine österreichische Suchtforscherin, Meropi Zanetakis, die hat mal in ihrer Arbeit versucht, Umsätze zu messen auf Alphabay. Das war lange Zeit, das ist Amazon des Darknets. Das ging da ganz gut. Da wurden nämlich immer Nutzerbewertungen angezeigt, und da wurde auch immer das Produkt und der Warenkorb quasi angegeben. Da konnte sie das ganz gut messen. Sie war so auf 100 Millionen Umsatz von Alphabay pro Jahr gekommen, und sie hatte allerdings rausgefunden, dass das Bild schon sehr divers ist. Es gibt sehr viele Händler, die unter 10.000 Dollar im Jahr damit verdient haben oder umgesetzt haben. Das heißt, die meisten machen das vermutlich sozusagen so im Freizeitbereich, im Zusatzverdienstbereich, und es gibt nur so einen kleinen Anteil von Händlern, die mehr als 200.000 Dollar umgesetzt haben. Das heißt, die Größenverhältnisse sind da im Grunde genommen auch wie so auf eBay oder auf Amazon. Und also momentan ist der Darknet-Handel von Drogen meines Wissens nach schon noch eine Nische. Also ich meine, es gibt so eine europäische Drogenbeobachtungsstelle, die schätzt den Gesamtumsatz, Drogenumsatz in der EU auf 30 Milliarden Dollar. Beim Darknet kann man das nicht so richtig gut quasi abschätzen, aber ich würde schätzen, maximal 1% des Drogenhandels, auch des Endkundenhandels, läuft über das Darknet, aber das wird auf jeden Fall zunehmen, und es wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit sowas wie eine digitale Disruption des Drogenhandels gehen. Das heißt, dass immer mehr Drogenumsätze und Drogenhandelselemente ins Darknet abwandern.
Experten des BKA gehen davon aus, dass sich in den nächsten Jahren etwa 70% des Straßenhandels ins Darknet verlagern werden, im Drogengeschäft.
Ja, das könnte schon sein. Das ist auch insofern interessant, also weil sozusagen Drogenhandel, das sind ja quasi auch immer Jobmärkte und da gibt es sozusagen auch eine Verschiebung. Also normalerweise werden Drogen von Leuten verkauft, die sozusagen eher so schlechte Chancen auf dem Jobmarkt haben, die sozusagen eher so im prekären Bereich bewegen und im Darknet sind die Händler plötzlich Leute, die eigentlich sehr privilegiert sind, also die sozusagen gut gebildet sind, die IT-affin sind, die eigentlich auch anderweitig einen guten Job finden würden.
Mhm. Digitale Schattenwelt, wie gefährlich ist das Darknet? Das ist heute unser Thema im SWR2 Forum und jetzt schauen wir uns mal an, wie kommt man eigentlich ins Darknet rein? Herr Rückert, da gibt es ja häufig ein Missverständnis. Das Darknet gilt als Paradies für Kriminelle, es gibt illegale Geschäfte und wer sich daran beteiligt, macht sich, wie auch in der analogen Welt, strafbar. Aber ins Darknet zu gehen, sich da einzuloggen, das ist für jeden erlaubt.
Richtig, also es ist sowohl erlaubt als auch sehr technisch sehr leicht. Es gibt ja den sogenannten Tor-Browser, den Sie benötigen, um diese .onion-Adressen, also die Adressen, die dann dem Darknet zugeordnet sind, aufrufen zu können. Diesen Tor-Browser kann man bei zahlreichen Anbietern kostenlos herunterladen. Unter anderem bietet auch meine Universität über das Rechenzentrum eine Variante an und ansonsten eben über das Tor-Projekt selbst in immer wieder aktualisierter Fassung. Der Browser hat neben der Zugangsmöglichkeit für das Darknet auch weitere Vorteile, weil er sehr viele Sicherheitseinstellungen und Add-ons schon installiert hat, die man beim Standardbrowser erst selbst noch installieren müsste, wenn man sicher surfen will. Und den Tor-Browser zu benutzen und auch Seiten aufzurufen, die dem Darknet zugeordnet sind, ist in Deutschland legal.
Jetzt ist das Problem, Herr May, Suchmaschinen wie Google oder Yahoo können die Inhalte im Darknet nicht finden. Die klassischen Internetadressen mit Endungen wie .de oder .com, die gibt es im Darknet nicht. Wie orientiert man sich denn in dieser Welt?
Naja, die klassischen Suchmaschinen, die könnten es eigentlich finden, sie machen es nur nicht, also weil das wäre dann sozusagen so ein bisschen schwierig, weil also diese Onion-Seiten, die kann man nur aufrufen, wenn man den Tor-Browser verwendet und dann wären die einfachen Google-Nutzer vermutlich verwirrt. Und es gibt auch im Darknet Suchmaschinen, Amia zum Beispiel, und die funktioniert aber mehr schlecht als recht. Sagen wir, wenn man da jetzt Cannabis eingibt, dann wird man ein paar Ergebnisse finden. Wenn man da jetzt aber nach Neuigkeiten aus der Bundespolitik sucht, dann wird man da vermutlich nicht so richtig zufrieden damit sein. Und das Darknet ähnelt so ein bisschen dem Internet der 90er. Es gab noch nicht viele Inhalte. Das große Problem war die Navigation. Es gab Suchmaschinen, die nicht so richtig funktionierten. Und es gab lange Listen mit Links, auf denen viele defekte Links waren, viele komische Dinge standen. Und so ist es eigentlich auch im Darknet. Es gibt die Suchmaschinen, die sind nicht so richtig erquicklich. Es gibt lange Listen mit Links, sogenannte Hidden Wikis, auf denen aber ganz viele komische Dinge draufstehen, wo man auch nicht unbedingt wild rumklicken sollte. Und die große Herausforderung ist tatsächlich, wie im frühen Internet, was man dort überhaupt sinnvollerweise machen kann.
Bei der Frage, was das Darknet eigentlich ist, da werden selbst nüchtern denkende Juraprofessoren und IT-Spezialisten poetisch. Der Meeresboden des Internets hat mir als Umschreibung besonders gut gefallen. Herr Steinebach, trifft das?
Da müsste ich noch ein bisschen genauer verstehen, was dann dieser Meeresboden das Ganze darstellen soll. Ich meine, es ist wahrscheinlich diese Sache, dass man da nicht mehr viel Licht hat. Das ist ja immer die sehr, sehr verbreitete Metapher der Dunkelheit, die dieses Darknet aus. Aber ich glaube, dieses Dark assoziiert dann viel zu stark eben auch kriminell und gefährlich und böse. Also das Darknet selbst oder auch das Tornetz. Mal immer bedenken, das sind sogenannte Privacy Networks. Das heißt, Dark bedeutet hier wirklich nur verschleiert, nur anonymisiert. Und alles Weitere, die ganzen kriminellen Nutzungen und Ähnliches, die setzen auf diesen Darknet-Technologien auf. Aber man darf auch nicht vergessen, dass auch im Internet mehr als genug illegale Anbieter unterwegs sind. Im Darknet hat man eben den Vorteil der Verschleierung. Da trauen sich, glaube ich, mehr Leute an entsprechende Inhalte auch heran. Aber in anderen Ländern zu versuchen, Waffen zu bestellen und Ähnliches, das geht auch übers Internet.
Was der Begriff des Meeresbodens, glaube ich, auch assoziiert, ist, dass es ein Bereich ist, der unerforscht ist. Ein riesengroßer Bereich, den man eigentlich nicht im Blick hat. Okay. Und Herr Rückert, was einem in der Beschäftigung mit dem Darknet ja auch klar wird, ist, das Internet ist viel größer, als der normale Google-Nutzer denkt.
Ja, und ich glaube auch, dass dieser Meeresbodenvergleich zurückgeht auf ein relativ altes Bild von Bergmann, ich glaube, in einem Werk 2001, also das sogenannte DeepNet beschrieben hat, also den Bereich des Internets, der Google und anderen Suchmaschinen die Indexierung verweigert, weil schlicht und ergreifend die Angebote nicht sofort gefunden werden sollen. Das sind beispielsweise Datenbanken, die man nur gegen Bezahlung zugänglich bekommt. Jeder Wissenschaftler arbeitet täglich damit. Und dieser Bereich des großen Deepnets, den hat Bergmann mal mit einem Bild beschrieben, so ein Schiff, das an der Meeresoberfläche fährt und dann, wenn man sozusagen als Suchmaschine was sucht, dann wirft man so ein Netz aus und schaut sozusagen, was man da mal so findet. Was aber absolut richtig ist, ist, dass sozusagen der Teil des Internets, den Google unmittelbar findet, der macht, sagen wir mal, datenmengenmäßig nur einen relativ kleinen Teil aus. Ein sehr großer Teil befindet sich eben in Bereichen des Internets, die man nicht unmittelbar findet und anklicken kann, wenn man sie in eine Suchmaschine eingibt. Und das Darknet ist eben ein weiterer Teil davon, dürfte aber wahrscheinlich im Vergleich zu den sonstigen Inhalten, die völlig legal und völlig normal sind, einen relativ kleinen Anteil ausmachen.
Ja, das sehe ich so ein kleines bisschen anders. Es gibt ja noch so ein anderes Bild, was, also wenn Medien über das Darknet schreiben, zeigen die gern so ein Bild eines Eisbergs und das legt nahe, das normale Internet, das wir kennen, ist die Spitze des Eisbergs. Dann gibt es so einen riesigen Körper darunter, das ist das Deep Web und Teil davon ist auch ein großer Körper, das ist das Darknet. Und dieses Bild, das stammt von einer Studie, die allerdings meines Wissens nach nicht wissenschaftlichen Hintergrund hat, sondern die von einer Agentur kommt, die so Urheberrechtsverletzungen in der digitalen Welt für die Industrie gemonitort hatten. Die hatten die These aufgestellt, es gibt halt dieses Deep Web, was eigentlich normales Web ist, aber was uns die Browser, die Suchmaschinen nicht anzeigen, weil die das nicht finden, weil es hinter einer Paywall steht, weil es schlecht verlinkt ist. Und ich glaube, das war damals schon nicht so richtig. Also die meinten halt, dieses Deep Web wäre 400 bis 500 Mal so groß wie das normale Internet. Und ich glaube, das war damals schon so ein kleines bisschen Unsinn. Und vor allem war das aber vor Google. Und Google hat wirklich mit seinem Durchbruch die Suchtechnologie revolutioniert. Google findet so gut wie alles. Und also ich würde vermuten, dass allein auf YouTube mehr Inhalte sind als im kompletten Deep Web. Und ich würde mir wünschen, also das ist ja eine total spannende Vorstellung, dass es dieses Darknet gibt und es ist sozusagen so, wie wir jetzt auf der Erde leben und da gibt es noch unendliche Welten, wo ganz viele tolle Dinge passieren. Und ich würde mir wünschen, dass es auch so ganz großartige parallele Internets und Darknets gibt. Und das ist aber einfach nicht der Fall. Das Darknet ist wirklich sehr klein. Das ist auch nur ein Bruchteil allein im Vergleich mit dem deutschen Internetendung.
Es gibt Studien, die zeigen, bei den Leuten, die in diesem Bruchteil, in diesem Darknet unterwegs sind, da handelt es sich überwiegend um junge, technikaffine Männer. Herr Steinebach, was weiß man sonst noch über die Darknet-Nutzer? Wer treibt sich da rum?
Tatsächlich eine ganz interessante Beobachtung, wenn man dann wirklich mal misst, ist, dass die häufigsten Darknet-Nutzer tatsächlich Bots sind. Also es ist einfach so, dass viele von den Command-and-Control-Strukturen, die Botnetze steuern, eben das Darknet zum Verschleiern der Adressen verwenden. Das heißt, wenn man einfach misst, wer kommuniziert, welche Punkte werden angesprungen, dann kommen tatsächlich erstmal Steuernetzwerke von Botnets und zwar gleich mehrere. Und danach,
das heißt, es sind keine Menschen, keine realen Nutzer, genau, sondern es ist Computerintelligenz.
Das ist Computerintelligenz, das sind gehijackte Computer, die ihre Steuerzentrale anfragen, bei welcher Spam-Kampagne, bei welchem Denial-of-Service-Angriff sie als nächstes mitmachen sollen. Das ist also tatsächlich eine Sache, die wird, glaube ich, häufig unterschätzt. Und danach ist es halt sehr divers, glaube ich. Wahrscheinlich sind es ganz viele Leute, die einfach mal neugierig sind. Ich meine, dieses Darknet, Tor-Netzwerk und ähnliches ist ja längst in der Popkultur angekommen. Also es gibt ja in ganz vielen Jugend- und Musikzeitschriften dann Reportagen darüber, wie man im Darknet Drogen kauft. Wir hatten es ja auch schon angesprochen, dass teilweise auch propagiert wird, dass der Drogenkauf da sicherer ist.
Es gab sogar einen Tatort zum Darknet.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Es gab ja auch ganz viele Tatorte schon zu künstlicher Intelligenz und in der Zwischenzeit gibt es auch Geistergeschichten und von daher, warum sollten die nicht auch was zum Darknet gemacht haben? Es ist ja auch letztendlich ein Ort, der mit ganz viel kriminellen Metaphern aufgeladen ist. Mhm. Aber vom Prinzip her sind das halt wirklich sehr unterschiedliche Sachen. Ich habe auch schon in Bürgerforen über Darknet mit Nutzern diskutiert, die sagen, sie nutzen das Darknet oder das Tor-Netzwerk, in dem Fall ganz explizit, schlicht und einfach nur, um tatsächlich anonym surfen zu können, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, dass abhängig von ihrem Browser, von ihrem Rechner, von ihrer IP-Adresse, sie unterschiedliche Preise in Internetshops bezahlt haben, bei Flügen bezahlt haben. Sie haben gesagt, da haben sie einfach keine Lust mehr drauf, so gescreent zu werden. Und sie nutzen halt eben jetzt Tor einfach, damit niemand mehr entdecken kann, woher sie kommen.
Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Man kann sozusagen aus dem Darknet heraus auf die normalen Inhalte im Internet zugreifen.
Genau, also das Darknet selbst oder dieses Tor-Netzwerk, das ja sich hinter dem Darknet verbirgt, das besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Einmal diesem Verschleierungsnetzwerk, das ursprünglich erstmal hauptsächlich dafür gedacht ist, eine Person, eine Entität im Internet zu anonymisieren, indem die Internetadresse, die IP-Adresse verschleiert wird. Und innerhalb von diesem Tor-Netzwerk gab es dann später eine zusätzliche Funktion, dass tatsächlich auch geschützte Server im Tor-Netzwerk direkt betrieben werden können. Das sind dann diese Onion-Adressen, die sogenannten Hidden Services. Und das wurde tatsächlich eingeführt, weil man neben Anonymität auch noch Zensurfreiheit realisieren wollte. Und Zensurfreiheit wurde dann halt gesehen, geht nur dann, wenn niemand rausfinden kann, wo ein entsprechender Server steht, weil man eben die IP-Adresse nicht kennt und dann kann man auch nicht hingehen und kann den abschalten. Und diese Zensurfreiheit hat dann eben auch dazu geführt, dass es nicht kontrollierbare illegale Angebote gibt.
Herr May, welche Erfahrungen machen Sie? Warum nutzen Leute das Darknet außer zu kriminellen Zwecken?
Also ich muss mal noch was zur Definition sagen. Es gibt eine eher weitere und eine engere Definition. Ich habe eine relativ engere Definition, dass das Darknet für mich tatsächlich dieser abgeschlossene Ort ist. Also es gibt diese sogenannten Hidden Services, das sind quasi Webseiten, bei denen die IP-Adresse verschleiert wird, indem die über mehrere Ecken, über mehrere Torknoten angefragt werden. Und da gibt es so eine Art Darknet-Internet-Endung.onion und da gibt es Adressen, das sind immer so lange Folgen von Zeichen. Das ist für mich das Darknet.
Das sind zum Beispiel diese Marktplätze, von denen wir am Anfang geredet haben.
Genau, das sind die Onion-Adressen und ich finde so eine enge Definition irgendwie, das ist so meine Definition, weil es gibt auch noch andere Darknet-Technologien, die nennen sich I2P und Freenet, was auch alles so abgeschlossene Inhalte, Netze sind Orte. Und es gibt so eine bisschen weitere Definition, dass man sagt, Darknet ist zum einen dieser digitale Ort, aber auch wenn ich mit dem Tor-Browser anonym auf Spiegel Online oder auf SWR die zugreife, bin ich auch im Darknet. Also sozusagen, es gibt keine feste Definition, aber ich sehe das eher so ein bisschen enger. Und wenn man sozusagen diese engere Definition des Darknets, da ist es tatsächlich so, also das wird für den Kauf von Drogen genutzt, es wird leider auch für den Tausch von Kinderpornografie genutzt, dann gibt es so ein paar politische Nutzungen des Darknets, es gibt verschiedene Medien, die haben Postfächer für Whistleblower im Darknet und sozusagen
zum Beispiel die Taz oder die BBC.
Die Süddeutsche Zeitung. Und dann gibt es halt diesen Tor-Browser. Mit dem Tor-Browser komme ich ins Darknet. Ich kann mit dem Tor-Browser aber auch anonym im normalen Internet surfen. Und der wird tatsächlich auf andere Arten genutzt. Der wird viel in Ländern genutzt, bei denen Seiten zensiert sind, in der Türkei beispielsweise. Und der wird tatsächlich sozusagen für politische Gründe genutzt.
Wobei da auch Tendenzen tatsächlich aufgekommen sind, dass zum Beispiel in Ländern, in denen dann Webseiten aus dem Netz genommen werden, also aus dem World Wide Web genommen wurden, dann schlicht und einfach von Aktivisten ins Darknet als Hidden Service reinstanziert wurden und dadurch wieder verfügbar sind. Also dass dieses Zensurfreiheitsdenken, das ist schon was, das man in der Praxis auch beobachten kann. Also ich glaube, eine russische Webseite, die Rechtsbeistand oder Rechtshilfen gegeben hat, die ist aus dem Netz verschwunden und dann relativ bald wieder im Darknet als Hidden Service aufgetaucht. Also die Grenzen sind nicht so scharf, wie man es vielleicht denken würde. Also es ist nicht so, dass Leute für politische Fragen nur die Verschleierung verwenden, sondern wenn politischer Druck steigt, dann wandern Angebote halt auch in diesen zensurfreien Raum des Tornetzes ab.
Nee, das stimmt, aber also mein Eindruck war, dass, sagen wir mal, die politische Nutzung des Darknets im engeren Sinne, die ist eher anekdotisch. Also man findet zum Beispiel, haben verschiedene linke Gruppierungen wie Rise Up oder Systemli, die bieten so Kommunikationswerkzeuge für Menschenrechte an, oder in die Media, die linke Medienplattform, die haben auch Darknet-Präsenzen, weil sie sozusagen ihren Nutzern so ein bisschen das schmackhaft machen wollen, den Tor-Browser zu verwenden. Aber also meiner Meinung nach ist es anekdotisch. Und wenn jetzt eine kritische russische Seite aus dem, also sozusagen gelöscht wird, dann hätte sie auch die Möglichkeit, irgendwie einfach unter einer COM-Adresse oder unter einer deutschen Adresse aufzutreten und bräuchte eigentlich das Darknet nicht unbedingt. Also das stimmt, was Sie gesagt haben, aber mein Eindruck ist, es ist leider noch eher anekdotisch, die politischen
Nutzung. Also wir haben tatsächlich Messungen dazu durchgeführt und bei den Messungen war dann eben zum Beispiel der Fall, dass diese russischen Informationsseiten schon in den Top 10, Top 20 der angesprungenen Seiten der Hidden Services lagen, während irgendwelche Angebote zur Kinderpornografie und der ähnlichen nicht darunter waren. Also da, ich habe so das Gefühl, man hat an ein paar Stellen schon eine Darstellung, dass halt gerade Kinderpornografie eine ganz verbreitete Nutzung des Darknet ist, während eben solche politischen Fragestellungen oder auch tatsächlich einfach nur Foren, es gibt ja auch soziale Netzwerke, die wirklich im Darknet sind und die sich dann mit sexuellen Desorientierungen und Ähnlichem beschäftigen, die werden durchaus genutzt und die werden auch begründet genutzt. Und zumindest mal nach unseren Messungen sind das schon auch verbreitetere Nutzungsformen, wie zum Beispiel der Austausch von Kinderpornografie. Das sind natürlich alles keine kompletten Messungen, weil es das Darknet halt unheimlich schwer macht, vernünftig zu messen. Aber zumindest nach den Samples, die wir genommen haben, die zumindest mal über einen Monat gingen und einen prozentualen Anteil der Anfragen des Darknets gemessen haben, war das Bild schon relativ klar.
Was sind sexuelle Desorientierungen?
Es waren schlicht und einfach Webseiten, die darüber geredet haben, dass sie das Gefühl haben, eigentlich eine Geschlechtsumwandlung zu brauchen oder die sich irgendwie sexuell unwohl gefühlt haben. Und also eine Diskussion, und ich will das gar nicht wertend machen, aber die Nutzer haben das tatsächlich wertend gesehen. Die haben gesagt, sie können sich über solche Fragestellungen nicht in ihrem Bekanntenkreis austauschen. Sie wissen nicht, ob sie tatsächlich homosexuell sind oder nicht. Sie wissen nicht, ob sie eine Geschlechtsumwandlung anstreben sollen oder nicht. Sie würden sich schämen, das mit ihrem Umfeld zu besprechen. Sie möchten auch nicht, dass das rauskommt. Sie sind noch fern von dem Outing. Und die haben dann tatsächlich diese Foren im Darknet genutzt, weil sie gesagt haben, hier haben sie so ein Gefühl der Anonymität und hier können sie da offen drüber reden.
Darf ich noch ganz kurz in die bezüglich Kinderpornografie einhaken, weil mir da eine Sache wichtig wäre. Es ist tatsächlich so, dass Kinderpornografie-Austauschplattformen nicht nur im normalen Darknet sozusagen sind, sondern noch abgeschlossener sind. Das ist für komplizierte Sache noch, man muss es doch, glaube ich, klarstellen. Also diese Austauschplattformen, die sind wirklich abgeschlossen oft im Sinne von, ich kann da als normaler Nutzer auch mit dem Tor-Browser nicht einfach auf diese Plattform zugreifen, sondern ich muss sozusagen mehr oder weniger eingeladen werden oder mir Zugang verschaffen, indem ich mich zu dieser Gruppe bekenne und diese geschlossenen Foren, in die ich auch mit dem Tor-Browser nicht nochmal reinkomme, die verlangen oft vom Nutzer eine sogenannte Keuschheitsprobe. Das bedeutet, die verlangen vom Nutzer, dass er zunächst selbst kinderpornografische Inhalte hochlädt, bevor man reinkommt. Das soll insbesondere Polizisten draußen halten. Und dann gibt es noch abgeschlossene Varianten, die tatsächlich nur bei persönlichen Bekanntschaften Leute hineinlassen. Also das ist tatsächlich ein Missverständnis, dass sozusagen das Darknet, wenn man da reingeht, einfach unglaublich viele kinderpornografische Plattformen ansteuern kann. Das ist tatsächlich nicht so, sondern sehr viele von denen sind sozusagen noch abgeschlossener.
Das zeigt ja eine große kriminelle Energie. Und wenn man sich das anschaut, Bunkerskandal im Mosel-Idyll, Schlag gegen Darknet-Zentrum. Ende September hat der sogenannte Cyberbunker von Traben-Trarbach bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Von diesem Serverzentrum aus wurden im großen Stil illegale Geschäfte im Darknet möglich gemacht. Und vor kurzem erst die Nachricht, dass Ermittler aus den USA, Südkorea und Deutschland die bisher größte Website für Kinderpornografie im Darknet zerschlagen haben. Man könnte die Liste der Erfolgsmeldungen, Herr Rückert, beliebig verlängern und dennoch geht der illegale Handel im Darknet scheinbar ungestört weiter. Warum gelingt es der Polizei nicht, diesen Sumpf trocken zu legen?
Also zunächst muss man natürlich klarstellen, dass es den Polizeibehörden auch im echten Leben nicht gelingt, Kriminalität vollständig auszurotten. Kriminalität ist ein gesellschaftliches Phänomen, das es schon immer gegeben hat. das es immer geben wird und bei dem die Aufgabe für die Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden nur lauten kann, es auf ein gesellschaftlich erträgliches Maß zu reduzieren, wobei man dann natürlich wieder politisch darüber diskutieren kann, wo dieses Maß liegt und was davon überhaupt illegal sein muss oder nicht. Zweitens, im Darknet kommt erschwerend hinzu, dass, wenn ich das jetzt mal mit einer Ermittlung im, in Anführungszeichen, normalen Internet vergleiche, sehr viele der dort standardisierten Ermittlungsmaßnahmen nicht zur Verfügung stehen. Das beginnt damit, dass ich eben gerade die IP-Adressen der Nutzer und der Server im Darknet nicht so einfach herausfinden kann wie im normalen Internet. Wenn ich im normalen Internet einen Internetserver beispielsweise beschlagnahme, über den illegale Aktivitäten stattgefunden haben, dann kann ich über die dort vorhandenen Logs ziemlich leicht herausfinden, welche IP-Adressen auf diesen Server zugegriffen haben. Und dann könnte ich theoretisch, wenn es denn noch eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gäbe, die gab es ja eine Zeit lang, eben herausfinden, wem diese IP-Adressen zu diesem Zeitpunkt zugeordnet waren. Das geht weiter über die Bezahlmittel. Wenn ich mit Kreditkarte bezahle, da gab es auch spektakuläre Fälle, bei denen illegale Inhalte tatsächlich über Kreditkartenfirmen bezahlt worden sind, dann kann ich über eine Abfrage bei den Kreditkartenunternehmen relativ leicht rausfinden, wem diese Kreditkarte gehört. Im Darknet werden virtuelle Kryptowährungen wie vor allem Bitcoin verwendet. Die bieten zwar keine vollkommene Anonymität, aber die haben auch gewisse Verschleierungsmechanismen und insbesondere Kriminelle nutzen dann noch zusätzliche Verschleierungstechniken, um ihre Zahlungsströme zu verschleiern. Und dann stehen diese Standard-Ermittlungsbefugnisse im Darknet nicht zur Verfügung, sodass da die Polizeibehörden sozusagen etwas kreativer werden müssen und sich deutlich mehr anstrengen müssen, um die Kriminellen zu identifizieren.
Also man muss aber sagen, die Polizei ist schon erfolgreich. Also das Darknet ist kein rechtsdurchsetzungsfreier Raum. Also jeder größere Marktplatz wird irgendwann von der Polizei lahmgelegt. Jeder größere Händler landet auch irgendwann im Gefängnis. Dieser Shiny Flakes in Leipzig, das war ein Typ, der hatte wahnsinnig viel Ahnung von IT-Sicherheit, von allem Möglichen. Und irgendwann wurde er auch gefasst. Und technische Ermittlungen sind schwieriger, aber die Polizei ist doch sehr erfolgreich mit ganz klassischen Ermittlungsmethoden. Die kaufen Drogen, sie kaufen Waffen, hoffen, dass die Händler irgendwelche Fehler machen, dass sich der Waffenhändler vielleicht doch mit dem Käufer trifft, der dann Polizist ist, oder dass der Drogenhändler Fingerabdrücke auf dem Paket hinterlässt oder einen Nickname verwendet, den er vor 15 Jahren mal irgendwo anders im Internet verwendet hat. Also die Polizei ist einfach erfolgreich. Jeder größere Darknet-Marktplatz, der geht offline und dann bastelt die Polizei immer so schöne Banner. Und wenn man dann die Darknet-Adresse aufruft, dann kann man sehen, die Polizei war hier.
Das ist richtig, die Plattform geht vom Netz, aber wird sehr schnell durch neue Plattformen ersetzt. Und ein Problem der Strafverfolger ist, wenn sie den Betreiber einer Plattform dingfest machen, auf der illegale Waren gehandelt werden, dann spielt der oft den Unwissenden. Ich habe nur die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, von Kinderpornos oder Waffen habe ich nichts gewusst. Der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, fordert deshalb in Zukunft das Betreiben solcher Marktplätze von vornherein unter Strafe zu stellen. Ein Gesetzentwurf aus dem Bundesrat liegt bereits vor. Herr Rückert, richtiger Ansatz?
Nein. Zunächst mal, es gibt derzeit zwei Gesetzentwürfe. Einer ist vom Bundesrat und einer ist aus dem geleakten Gesetzentwurf zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 aus dem Bundesinnenministerium.
Von Horst Seehofer.
Der noch schärfer ist als der aus dem Bundesrat, weil der aus dem Innenministerium die Beschränkung aufs Darknet rausgenommen hat und auch die Beschränkung auf bestimmte Straftaten rausgenommen hat, sondern insgesamt das Zur-Verfügung-Stellen von Internetinfrastruktur für kriminelle Zwecke eigenständig kriminalisieren will. Zur Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens habe ich eine relativ klare Meinung. Aus meiner Sicht sind diese Verhaltensweisen bereits ausreichend strafrechtlich erfasst. Wir haben gerade im Bereich des Drogen- und Waffenhandels Straftatvorschriften, die so weit sind, wie man sie überhaupt in einem Rechtsstaat gestalten kann, wohl dementsprechend häufig schon Täterschaftsformen vorliegen. Und für alle anderen Fälle haben wir auch eine sehr weite Regelung der Beihilfe. Also Beihilfe zu Straftaten bedeutet, dass ich Hilfe leiste, damit Straftaten begangen werden können.
Da klagen aber Ermittler, dass diese Beihilfe sehr schwer nachzuweisen ist.
Also das ist, wenn man die Fälle betrachtet, die jetzt in der letzten Zeit abgeurteilt worden sind, schon empirisch falsch. Wenn Sie sich beispielsweise das Verfahren Deutschland im Deep Web, das ist die Plattform, auf der der Münchner Attentäter den Verkäufer der Waffe kennengelernt hat, wenn Sie sich dieses Verfahren anschauen, da sind zahlreiche Fälle der Beihilfe wunderbar nachgewiesen und abgeurteilt worden. Und auch in anderen Fällen gelingt es durchaus, diesen Nachweis zu führen. Das liegt vor allem daran, dass der Vorsatz, also das Wissen, das ich brauche, um da verurteilt zu werden, sehr niederschwellig angesetzt wird von der Rechtsprechung. Es genügt hier nämlich, dass ich ein Werkzeug zur Verfügung stelle, von dem ich typischerweise weiß, dass es für kriminelle Zwecke verwendet wird. Und wenn ich eine solche Darknet-Plattform aufsetze und damit werbe, dass hier alle Arten von Geschäften gemacht werden können und niemand nachvollziehen kann, was da passiert, dann handelt es sich relativ eindeutig um ein solches Werkzeug, das eben typischerweise für illegale Zwecke verwendet wird. Und deswegen kann ich diese Argumentation tatsächlich nicht nachvollziehen bisher. Mir ist persönlich auch tatsächlich kein Fall bekannt, in dem die Justiz daran gescheitert wäre, diesen Tatnachweis zu führen.
Herr Steinebach, eine andere Lösung, die immer wieder in der Diskussion ist, ist die Forderung, dem Darknet ganz den Garaus zu machen, sprich das Darknet zu verbieten. Ist das überhaupt möglich?
Ja, verbieten kann man das natürlich schon. Also ich denke mal, man kann Gesetze verabschieden, die sagen, jeder, der mit seinem Browser, mit seinem Tor-Browser sich ins Tor-Netzwerk einloggt, macht sich strafbar. Ich bin ja jetzt kein Jurist, aber das wäre halt so meine naive Vorstellung. Das hat aber wahrscheinlich den gleichen Effekt, wie wenn ich sage, naja, wenn das Verkehrsschild sagt 70, dann darf ich nur 70 fahren, dann fahren die Leute aber trotzdem 80, 90, 100 oder wie auch immer. Also verbieten mag durchaus sein, verhindern, dass es genutzt wird, abschalten oder ähnliches, das ist eine ganz andere Frage. Und das hatten wir ja auch schon in der Diskussion, dass es ja durchaus Länder gibt, in denen es landesweiter Konsens ist von der Regierung, von den Strafverfolgern, dass diese Privacy-Netze nicht genutzt werden dürfen, dass sie illegal sind. Und es werden doch immer wieder über VPNs, über verschiedene andere Methoden Wege in diese Netze gefunden. Das heißt also, verbieten kann man es sicherlich. Abschalten, was ja auch teilweise gefordert wird, das Darknet abschalten, das ist dadurch, dass es halt ein sehr dezentrales Netz auch ist oder zumindest mal ein stark dezentrales Netz, das eben nicht an einer Stelle einen Server hat, den man an- und ausschaltet. Und dieses Netz verteilt sich dann auch noch über viele Länder, über Kontinente hinweg. Das heißt, wir haben keine lokale Rechtsprechung, die da singuläre Entscheidung treffen könnte. Das ist eine ganz andere Frage und das sehe ich tatsächlich nicht.
Aber dass sich das Darknet lahmlegen lässt, Herr May, das sehen wir in China. Dort ist der Staat in der Lage, den Datenverkehr, der über das Tor-Netzwerk läuft, zu blockieren.
Also er versucht es und es gibt da so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Tor, zwischen den Entwicklern und zwischen den Zensurbemühungen und China macht Folgendes, die blockieren einfach alle Tor-Knoten. Also dieses Tor-Prinzip basiert darauf, dass es etwa 7000 Knoten gibt, die von Freiwilligen bereitgestellt werden und über die dieser Datenverkehr umgeleitet wird. Und diese Knoten kann man blockieren. Und dann gibt es aber so eine Gegenentwicklung. Da gibt es versteckte Knoten, die muss man beim Tor-Projekt erfragen. Und es ist auch in China möglich, mit einigen Tricks Tor zu nutzen und damit auch das Darknet zu nutzen. Zumindest in einem Land wie China ist es aber sehr schwierig und es kann auch gefährlich sein, weil man alleine deswegen ins Gefängnis kommen kann, wenn man zu erkennen gibt, dass man sich verstecken will. Das heißt, die Zensurresistenz ist leider nicht perfekt, vor allem leider nicht in einem Land wie China, sondern es gibt einfach immer so ein Hin und Her.
Herr Rücker, Sie haben einmal über das Darknet geschrieben, es ist krank, aber nicht alles ist befallen. Was machen wir mit diesem Befund oder im Bild zu bleiben? Mit welcher Medizin wird das Darknet gesund?
Also aus meiner Perspektive ist das einzig Sinnvolle, um den Bereich der kriminellen Nutzung auf ein gesellschaftlich erträgliches Maß zu reduzieren bzw. auf diesem Maß zu halten, die Strafverfolgungsbehörden mit ausreichenden personellen und technischen Mitteln auszustatten, um ihre Ermittlungen durchführen zu können gegen diejenigen, die dort tatsächlich Illegales treiben. Ein Verbot des Darknets, das traue ich mir als Jurist wiederum zuzusagen, wäre aus meiner Sicht verfassungswidrig und damit in Deutschland nicht durchführbar. Das liegt daran, dass uns die Grundrechte wie beispielsweise das Telekommunikationsgeheimnis ein Recht darauf geben, in anonymer und auch nicht zugänglicher Form miteinander über Entfernungen zu kommunizieren. Und genau das ist das, was das Tor-Netzwerk letztlich ermöglicht. Und ein vollständiges Verbot im Vergleich dazu, dass ich eben einzelne Straftatbestände habe, die illegale Aktivitäten schon unter Strafe stellen und den Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit gebe, ihre Ermittlungen effektiv durchzuführen, wäre massiv unverhältnismäßig und deshalb aus meiner Sicht verfassungswidrig. Zuletzt noch, weil wir gerade über China und andere Länder gesprochen haben. Ich glaube auch, dass das außenpolitische Signal, das wir dadurch senden würden, eines wäre, das wir, glaube ich, nicht senden wollen. Denn sehr viele Länder schauen auf Deutschland, wenn es um Überwachungsgesetzgebung und Überwachungstechnologie geht. Und das Argument ist dann schnell gefunden, das verbieten ja sogar die Deutschen. Dann können wir es sozusagen erst recht. Also ich glaube auch aus dieser Perspektive wäre das der völlig falsche Weg, über Verbote oder Nutzungsbeschränkungen nachzudenken, sondern ich bleibe dabei, am Ende müssen wir nur unsere Strafverfolgungsbehörden, nur ist leicht gesagt, leichter gesagt als getan, in die Lage versetzen, die Kriminalität dort in einem kontrollierbaren Maß zu halten.
Digitale Schattenwelt, wie gefährlich ist das Darknet? Das war heute unser Thema im SWR2 Forum und ich bedanke mich bei meinen Gästen, beim Journalisten Stefan May, bei dem Juristen Christian Rückert von der Universität Erlangen-Nürnberg und bei Professor Dr. Martin Steinebach vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.